Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von «Mach dein Ding» Podcast. Ich rede heute zum zweiten Mal mit dem Philipp Mundwiler. Und zwar die erste Folge, die wir hatten, ist wirklich extrem gut angekommen. Er hat Gaveo gepitcht ein bisschen, nein, oder über Gaveo sein Unternehmen erzählt. Und es haben relativ viele Leute nachher die Dienstleistung genutzt. Und ich habe ganz viele sehr positive Feedbacks bekommen, unter anderem von meinem Bruder. Okay. Der gesagt hat, er hätte gewechselt und er sei an dem Gespräch so erstaunt gewesen, weil einfach so null Verkauf passiert ist, sondern einfach wirklich nur Beratung und Unterstützung. Und also in dem Versicherungsumfeld, Finanzplanungsumfeld, hat er als sehr ungewöhnlich positiv wahrgenommen. Darum habe ich gedacht, wir reden nochmal, weil ihr habt doch auch ein bisschen neu ausgerichtet oder sind gerade dran. Also das Geschäftsmodell ändert ein bisschen, hat sich ein bisschen angepasst. Und über das will ich reden, dass hoffentlich auch noch weitere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht dann von eurem Angebot und auf eurem Angebot könnt profitieren. Darum schön, bist du da.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren.
Zuerst mal, wie geht's?
Du, super eigentlich. Ich meine, wir haben Sommer, es ist schön Wetter. Wir haben vorher ein bisschen im Vorgespräch noch von unserem Plätzchen am See erzählt. Also ich glaube, ja, ich kann sagen, mir geht's gut.
Gut. Danke. Klimaanlage haben wir nicht abgestellt bei dieser Aufnahme. Genau. Hört man sie denn, Jan? Das ist gut. Gut. Sonst würden wir da ein bisschen heiß überkommen, nämlich. Mhm. Weil ich habe vorher bei dir im Podcast sein. Vielleicht können wir auch noch darauf sprechen. Du hast nämlich nach unserer letzten Folge gefunden, jetzt musst du selber auch noch einen Podcast machen. Der heisst «Der Finanzplaner». Sehr spannend, einmal zum Reinhören. Hey, letztes Mal, ich habe vorbereitend auf heute auf der Autofahrt hierher, weil ich darf da bei dir im Studio sein. Vielleicht mal auf YouTube reinschauen, wie das da aussieht. Normalerweise mache ich ja alles sonst online. Unsere letzte Folge nochmal gehört. Und dort ist eigentlich wirklich die Dienstleistung oder auch das Angebot, ist, dass ihr digitalisiert, eigentlich so eine Vorsorgeanalyse, Versicherungsvergleich und Finanzplanung, dass ich eigentlich bei euch über die App einen Maklervertrag, wir haben letztes Mal sehr genau diskutiert, was das eigentlich genau heisst, also wir gehen heute nicht zu fest auf das ein, wenn man mit euch zusammen schafft, gibt es, machen wir einen Maklervertrag, wer das hören will, es war die Folge 340 gewesen, okay. Gehen nachhören. Und jetzt habt ihr euch ein bisschen umpositioniert. Was heisst das oder warum das?
Genau, wir haben ja im letzten Podcast auch über das Financial Wellbeing für Mitarbeiter geredet von Firmen. Und aus dem heraus ist eigentlich auch immer klarer geworden, wir kommen aus dem Finanzplanungsecken raus, vom Background her. Und was wir auch gemerkt haben, ist, die Leute kommen unglaublich viel Inputs über, sei das über Social Media, über Podcasts, irgendwelche Blogs etc. Und sie kommen Tipps über, kauf den ETF, geh zu dieser Bank, das ist eine schlimme Vorsorge und das ist der heilige Gral davon. Und wir haben immer mehr Kunden dann auch gehabt, die am Schluss einfach alles umgesetzt haben, was sie jemals in einem Podcast gehört haben. Mhm. Und so sind wir eigentlich auf den Ursprung vom Finanzplan gekommen. Jeder braucht einen Finanzplan, der erwerbstätig ist in der Schweiz. Und das haben wir uns jetzt eigentlich zur adaptierten Mission gemacht von Gaveo. Das war von Anfang an so gewesen. Mhm. Aber noch viel geschärfter, wir haben jetzt eigentlich den ersten digitalen Finanzplan in Echtzeit gebaut oder sind jetzt noch im Endspurt vom Bauen, wo du nachher eigentlich in deinem App, also in der Gaveo-App, deinen kompletten Finanzplan hast, von Versicherungen, Steuern, Vermögen, also Asset Allocation etc. pp. Das ganze Programm.
Aber einfach nicht im Ganzen. Also letztes Mal war es noch sehr versicherungslastig, ja. Im Gespräch, dann ist es einfach mehr noch eben auch Planer ist und aufs Thema Finanzen und weniger aufs Thema Versicherungen?
Ja, vielleicht ein bisschen spezifischer, gerade im Thema Versicherungen. Wir sehen oft, die Leute fokussieren sich zum Beispiel im Vorsorgebereich aufs Sparen. Wo habe ich den günstigsten ETF, wo habe ich die beste Rendite? Aber was sie zum Beispiel vergessen, ist, woher finanziere ich das eigentlich, nämlich von meinem Einkommen. Mhm. Und was in einer guten Vorsorgeanalyse nie gehört, ist einfach die Einkommensabsicherung. Oder wenn ich dann zum Beispiel Verpflichtungen aufbaue als Unternehmer oder zum Beispiel als Familienvater, wenn ich ein Haus kaufe, eine Hypothek aufnehme, was passiert, wenn mein Einkommen mal nicht mehr da ist, sprich ich bin selber nicht mehr da. Und der Grundbaustein, der wird oft vergessen und darum fokussieren wir uns im Versicherungsbereich mehr noch auf Erwerbsunfähigkeit und Tod.
Also weniger jetzt, dass es einfach noch um eine Autoversicherung und eine Hausratversicherung und so weiter geht.
Das kannst du natürlich bei uns weiterhin durch uns quasi managen lassen, eben über das angesprochene Mandat. Wir werden dort auch ein bisschen offener sein, dass du eben auch unsere Dienstleistungen kannst beziehen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte eine Vorsorgeanalyse haben, dann brauchst du das Mandat nicht. Es empfiehlt sich, weil in der heutigen Zeit macht es keinen Sinn, sich bei einem Versicherungsvertreter zu beraten lassen, weil der wird ja nicht andere Empfehlungen aussprechen. Das ist, wenn du in den Coop gehst und der sagt dann plötzlich, gehen Sie in Lidl oder in Migros. Mhm. Das sehen wir eigentlich als Basisdienstleistung. Aber wir fokussieren und spezialisieren uns noch viel mehr eben auf die finanzplanerischen Tätigkeiten.
Der Maklervertrag oder die Zusammenarbeit mit euch über den Maklervertrag ist ja kostenlos. Also ihr verdient ja dort nicht in dem, dass der Kunde zahlt, sondern an diesen Courtagen. Eben, was das genau heisst, haben wir letztes Mal besprochen. Mhm. Da müssen wir nicht nochmal darauf eingehen. Wie ist es in der Finanzplanung? Ist das auch, also weißt, ab wann muss ich als Kunde von euch wirklich selber aus meiner Tasche Geld in die Hand nehmen, um irgendwie Dienstleistungen zu bekommen?
Ja. Im Vorsorgebereich, dort haben wir ja sind wir die Einzigen in der Schweiz, die eigentlich einen Robo-Advisor haben. Mhm. Du kannst wirklich deine Pensionskassenausweis föteln, anladen, wir lesen die Daten aus. Du kannst deine Steuerdaten eingeben, kannst auch deine Steuererklärung uploaden, dann wird dann Teil ausgelesen. Dann musst du noch ein paar Fragen beantworten, deine drei Säulen eingeben etc. Und er rechnet vollautomatisiert alles zusammen und gibt dir dann aber auch individualisiert, wie ich letztes Mal schon ein bisschen erklärt habe, eigentlich Tipps und Tricks, was muss ich genau machen, wo habe ich eine Lücke, wo ist alles in Ordnung. Und die Dienstleistung, die bleibt immer noch quasi kostenlos. Oder? Und sobald man aber eigentlich den hybriden Ansatz will mit uns gehen, sprich mit einem Berater, mit einem Finanzplaner von uns will reden, dann gibt es immer einen Welcome Call, wo man Themen bespricht. In der neuen App kannst du dann auch Themenfelder direkt anwählen. Es gibt einen Questionnaire, einen Fragebogen, wo sehr gezielt zu dem Thema dich noch gewisse Fragen abfragt. Mhm. Und dann gibt es eigentlich in dem Erstgespräch mit dem Finanzplaner, wo immer noch kostenlos ist, eine Auslegeordnung, in welche Richtung die Planung gehen kann. Und wenn wir dann quasi das Go bekommen vom Kunden, dann wird es nachher quasi übergehen in die Honorarberatung. Aber es hat immer ein Kostendach, es ist immer transparent, was kostet mich isoliert ein Thema oder Gesamtfinanzplanung.
Wir haben es da nicht vorbesprochen, aber du machst nachher noch einen super Deal für die Hörerinnen und Hörer, dass sie da noch ein bisschen mehr überkommen. Also es lohnt sich dran zu bleiben, du hast noch Zeit, um zu überlegen, was du da machen könntest. Ich kann darum schnell auf ein anderes Thema eingehen, weil du es vorher gesagt hast, nämlich es hat, glaube ich, riesen Parallelen zum Unternehmertum. Du gesagt hast, die Leute hören dann die Podcasts und nehmen eben Videos, YouTube und so weiter und setzen irgendwie alles um. Ich glaube, im Unternehmertum ist es genau gleich. Dann kümmert man sich mal darum oder ist in dem Thema rein und dann erzählt einem das und dann erzählt einem da jemand anderes und man setzt alles um und vergisst dabei, wie individuell, dass es eigentlich wäre. Und natürlich gibt es ein paar Sachen, die wahrscheinlich für jedes Unternehmen und auch für jede Person im Grundsatz mal stimmen. Aber es lohnt sich so fest, egal ob jetzt Unternehmer oder eben privat in der Finanzplanung, sich da mal wirklich eine individuelle Analyse anzunehmen, weil die Situationen sind so unterschiedlich. Und es bringt ja niemandem etwas, wenn man entweder am Schluss viel, viel zu viel hat, wo gar nicht hätte müssen sein und man dann irgendwie einfach nur reich stirbt und das Geld nicht gebraucht hat. Genauso wenig bringt es einem etwas, wenn man zu wenig hat. Und dass man da wirklich auf dem richtigen Niveau ist, gerade wenn man sie einmal noch kostenlos überkommt, und vielleicht merkt man ja dann auch, hey, du bist auf dem genau richtigen Weg, oder man sieht schon mal direkt, hey, du bist überversichert, oder man sieht, ja, man sollte vielleicht noch etwas machen. Ich glaube, das ist so wertvoll, weil meine Situation in den letzten 5 Jahren, oder, hat sich ja so verändert. Das Unternehmen hatte ich vor 5 Jahren schon gehabt. Mittlerweile ist mit dem «Mach dein Ding GmbH» ein weiteres Unternehmen dazugekommen. Dann habe ich geheiratet und nachher war vor der Hochzeit das erste Kind schon da gewesen. Und dann geheiratet und mittlerweile das zweite Kind. Und all die Sachen verändern sich ja dann so fest. Und das heisst, was ich vielleicht vor 5 Jahren gemacht habe, muss heute überhaupt nicht mehr richtig sein. Oder vielleicht wollte ich heute mehr versichern, wie ich vor 5 Jahren haben müssen. Und ja, da könnt ihr halt einfach viel besser weiterhelfen. Und ich nehme jetzt mal an, ihr merkt das auch, wenn ich dann vielleicht meine neue Pensionskasse auflade, dass da plötzlich 2 Kinder drinstehen, dass ihr dann merkt, hey, Achtung, deine Situation hat sich geändert. Sind ihr schon so weit, dass ihr das so feststellt?
Richtig, also wir bekommen eine Notification über, wenn du deinen neuen Pensionskassenausweis uploadest. Das sehen wir in Echtzeit. Und wenn jetzt noch ein zweites oder drittes Kind dazu kommt, dann sehen wir das auch. Also die relevante Datenpunkte, die werden eigentlich am Berater und natürlich der Galileo Engine, also quasi am Algorithmus, zugeführt. Und das gibt eigentlich immer wieder die wichtige Signal. Achtung, beim Nico müsste man vielleicht wieder mal ein Gespräch machen. Man müsste vielleicht auf gewisse Sachen hinweisen. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist auch, oder viele Leute haben das Gefühl, ja, so eine Finanzpensionsplanung, das mache ich dann mal so mit 50. In der Realität ist es meistens mit 63, wenn man fast nichts mehr machen kann. Mhm. Und wir gehen wirklich jetzt so ein bisschen einen Ansatz und sagen, das erzähle ich ja seit über 15 Jahren mittlerweile, es gibt ja Vorsorgeberatung, es gibt Finanzplanung und es gibt Pensionsplanung. Und wir setzen ja in allen 3 Disziplinen an. Teilweise eben digitalisiert, teilweise hybrid und teilweise noch ganz oldschool, dass die Leute sogar zu uns ins Büro kommen können, weil es teilweise ein Wunsch ist. Mhm. Und was möchte ich mit dem sagen? Wichtig ist, die Leute müssen langsam verstehen, und das ist in der Schweiz noch nicht so etabliert wie vielleicht in anderen Ländern, was macht der Finanzberater oder der Finanzplaner wirklich? Und wir wollen das eigentlich mit dieser Digitalisierung viel näher bringen. Vor kurzem ist der Aurelio von Splint Invest da gesessen. Wir haben eine gute Kooperation miteinander. Sind jetzt mal auf seine Kunden zugegangen, um Finanzplanungen auch zu offerieren. Und Interessante ist jetzt herausgefunden zu haben, die Leute in der Schweiz wissen gar nicht, was macht jetzt der Finanzplaner. Manchmal wird er so ein bisschen in Bankecken geschoben, dann wieder in Versicherungsecken. Er macht, glaube ich, etwas mit Anlagen. Aber eigentlich ist der Finanzplaner zusammen mit dir eigentlich der Architekt von deinen Finanzen. Oder? Mhm. Und er koordiniert. Er ist ja nicht der Experte in all diesen Disziplinen. Und so einen Begleiter, entweder in der Hosentasche mit der Caveo-App oder dann eben auch hybrid mit dem Finanzplaner von uns. Ich glaube, das braucht eigentlich jeder. Wie ein Fitnesstrainer bei dir im Fitnesscenter, oder? Ich mache ja auch nicht den Plan selber.
Ja, also ich meine eben, da ist genau das Gleiche. Es gibt natürlich dann viele, die sich irgendwie von Influencer irgendeinen Plan abladen und zahlen und dann kommst du einfach einen allgemeinen Plan über, wo halt deine individuellen Gegebenheiten auch nicht beeinflusst oder nicht mit einflüssen und dann fragst du dich, warum du nicht das gleiche Ergebnis erzielst wie der vielleicht. Ist ja wahrscheinlich eben, oder ist ganz sicher bei den Finanzen wie beim Unternehmertum das Gleiche. Und ich glaube, gerade für Unternehmer ist eine gute Finanzplanung und eine gute Übersicht über meine persönlichen Finanzen und Vorsorge- und Versicherungsthemen eigentlich unerlässlich. Und zwar in den verschiedensten Situationen. Zuerst einmal dann, wenn ich mir überlege, mich überhaupt einmal selbstständig zu machen. Weil dann muss ich zuerst einmal wissen, okay, was kann ich mir eigentlich leisten? Wie viel Risiko kann ich gehen? Wie viel Geld habe ich überhaupt, um einmal ins Risiko zu gehen? Und dann auf der zweiten Seite, was verändert sich denn vielleicht eben auch vorsorgetechnisch und versicherungstechnisch, wenn ich jetzt mich selbstständig mache? Weil das hat ja je nach je nach Geschäftsform, also je nach Rechtsform, Unterschied, ob ich jetzt gewisse Versicherungen habe oder nicht habe oder die verpflichtend sind oder nicht. Und dann gibt es sicher einige Leute, die sich selbstständig machen mit einem Einzelunternehmen und in dem Moment einfach Geld sparen wollen und dann aber vergessen oder nicht vergessen, sondern gezielt wegen Geld sparen irgendwie keine Versicherungen abschliessen. Mhm. Und da hilft ja einfach dann eure App, um mal die Folgen davon zu sehen. Ich meine, wenn du dich dafür entscheidest, ist das okay, aber dann musst du dir einfach deine Risiken bewusst sein und die solltest du mal sehen. Und dann dich ganz gezielt sagen, ja, mal, das Risiko bin ich bereit einzugehen. Die allermeisten werden merken, dass sie vielleicht gleich gewisse Versicherungen sollten abschliessen sollten, auch in der Selbstständigkeit, weil das Risiko, wenn ich es nicht mache, dann doch zu gross ist und die Kosten muss eingehen. Aber all das ist ja extrem wichtig, mal bevor ich es mache. Und dann, auch als Unternehmer, hat im Normalfall das eigene Unternehmen einen relativ grossen Anteil am Gesamtvermögen. Mhm. Je nachdem, wie fest man das bewertet. Und auch da macht es einfach Sinn, wenn man mal eine Übersicht hat. Und leider geht es ganz vielen Unternehmern so, dass sie sich das Leben lang reich gerechnet haben, weil sie einfach das Gefühl haben, ja, mein Unternehmen hat ja, weiss ich nicht, wie viele Millionen wert. Und wenn es dann darum geht, dass sie mal aufhören und das Unternehmen verkaufen, merken sie, das hat einen Bruchteil von dem Wert, den ich gedacht habe. Und dann macht es halt vielleicht Sinn, außerhalb vom eigenen Unternehmen trotzdem noch andere Vorsorge auch zu haben, sodass zumindest irgendwo eine gewisse Fixkosten gedeckt sind, auch wenn das Unternehmen nicht kann verkaufen oder schlechter kann verkaufen, wie ich denke. Best case verkauft man es teuer und dann hat man halt mehr wie erwartet. Das ist immer noch besser wie andersrum. Aber darum glaube ich, ist es als Unternehmer so wichtig, hier eine Übersicht zu haben. Und ich finde es so tragisch, wie wenig Leute das überhaupt haben. Also, genau das Gleiche ist, wenn du ein Kind hast, musst du doch mal wissen, hey, was passiert im Fall von der IV? Was passiert im Fall von, dass ich sterbe? Wer kommt eigentlich wie viel über? Mhm. Wie viel hat irgendwie meine Frau und meine Kinder nachher zur Verfügung? Gibt es Statistiken, wie wenig Leute das machen? Weil gefühlt, ich behaupte, das machen vielleicht 10 oder 20% von allen Leuten, die das überhaupt einmal anschauen. Mhm. Und detailliert anschauen. Und dann ist wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die vielleicht irgendwann irgendwelche Versicherungen mal abgeschlossen hat und keine Ahnung hat, was genau überkommt. Aber man hat das Gefühl, man ist gut, man steht gut da, weil man hat ja mal etwas gemacht. Warum schauen wir das nicht an? Also die so wichtigen Punkte.
Also dort mangelt es sicher ein bisschen an der finanziellen Bildung. Sicher mal der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, man lässt zu fest links und rechts. Oder? Da geht auch in das gleiche Thema rein. Gerade Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit, das ist eigentlich so Blackbox für alle, ob angestellt im eigenen Unternehmen oder angestellt in einem Grosskonzern. Dort haben die meisten Leute mindestens irgendwie 30-40% Einkommenslücke, je nach Versicherungsart, die sie haben, wenn sie invalid würden durch eine Krankheit. Und so Grossteil, also knapp 90%, ist die Invalidität geschuldet an einer Krankheit und nicht an einem Unfall. Im Unfallfall bist du auch gut versichert, tendenziell bis zu einer gewissen Lohngrenze. Du hast etwa 90% Abdeckung von deinem Bruttolohn. Und im Krankheitsfall sieht das anders aus. Oder? Und das ist schon etwas, wenn man die Leute damit konfrontiert und sagt, du, schau, verdienst jetzt 100'000, bei Invalidität hättest du noch 65'000, einfach als Beispiel. Und dann kommt, je nach Alterskategorie, kommt dann eine gewisse Arroganz, wo sagt, ja, weißt, ich lebe gesund, mir passiert nichts. Und das kann ich so jetzt da am Mikrofon auch sagen, weil ich hatte den Mindset auch mega lang gehabt. Und aus meiner sportlichen Tätigkeit habe ich gewisse Bobos mitgenommen, oder? Wo ich jetzt so für mich denke, ja, ich bin gar nicht mehr versicherbar. Oder wenn das Haus brennt, dann kann man es ja nicht mehr versichern. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit meiner Arbeitsleistung, sprich, wenn mein Körper nicht mehr die Funktionalität hat, wie sie vielleicht noch mit 20 gehabt. Und dort finde ich schon, sollte man eigentlich am Anfang vom Plan vielleicht eben diese Bausteine einbauen, dass man die irgendwann auf der Zeitachse wieder anfängt auszubauen. Das verpassen zum Beispiel auch ganz viele Leute, oder, die vielleicht irgendwie eine Lebensversicherung gekauft haben, wo sie vielleicht eine Rente drin hatten und jetzt sind sie aber vielleicht 50 und tendenziell braucht man ab 45 nimmt quasi die Wahrscheinlichkeit von der Invalidität durch eine Krankheit, oft sind es ja psychische Leiden, ab, steigt dann nachher wieder unglaublich stark ab 65 und einfach die auf der Zeitachse die richtigen Massnahmen zu treffen, da hilft eigentlich so ein Plan, oder? Und das sollten die Leute sich mehr bewusst machen.
Warum machen sie das nicht? Also ich habe das Gefühl, eigentlich sind wir Schweizer in gewissen Bereichen mega überversichert. und die anderen dafür völlig unterversichert. Mhm. Und man könnte wahrscheinlich mit dem gleichen Geld, das man ausgibt, eigentlich das viel mehr glätten. Mhm. Also, wahrscheinlich hätte man das gar nicht können vor KW, weil eben, dann hast du vielleicht einen Versicherungsberater gehabt, aber gleich nicht alles bei dieser Versicherung, sondern einen Teil dann noch da und ein Teil hat ja eben, ist ja Geschäfts- irgendwie Krankentaggeldversicherung, wo du sowieso keine Ahnung hast, was dort ist, wo ja auch, also ich habe noch nie einen Mitarbeiter gehabt, der gefragt hat, wie die Krankentaggeldversicherung aussieht. Oder, also da hast du einfach den Lohnabzug und niemand interessiert es und niemand fragt nachher. Auch in der Pensionskasse, sage ich, die allermeisten, die interessiert da nicht. Ja. Und da, was du eigentlich kannst optimieren, also wir haben jetzt gerade unmittelbar bei uns, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber wir haben einfach wirklich optimiert die ganzen Krankheitsgeschichten und alles und das kostenneutral. Also wir haben nicht einmal mehr gezahlt, sondern einfach ein bisschen umstrukturiert in der Pensionskasse. Du kannst so viel rausholen.
Ja.
Aber die Leute interessiert es gar nicht.
Ja, also der Fokus liegt am falschen Ort. Oder? Wenn man geht Basispunkte vergleichen bei irgendwelchen ETF-Sparplänen und schaut, kostet jetzt der 25 Basispunkte und der kostet 28 und rechnet sich dann da auch unglaublich reich in Zukunft. Aber dort, wo das Hauptvermögen drin ist, bei den meisten Leuten ist das halt doch immer noch Pensionskasse. Da geht man nicht hinterfragen, wie viel Sparprozent habe ich? Habe ich einen effektiven oder einen koordinierten Lohn? Würde es mehr Sinn machen, wenn ich zum Beispiel sparen würde, aufs BVG-Minimum setzen und den überschüssenden Teil zum Beispiel in einen Aktiensparplan investieren, also quasi ISE für die breite Masse. Oder hat mein Chef zum Beispiel die Kleinigkeit gemacht und gesagt, hey, wir sparen nicht koordiniert und im Risiko sind wir auch nicht koordiniert, dafür haben wir dort 70% quasi Abdeckung bei Invalidität. Das heisst dann eigentlich nachher für mich als Mitarbeiter, hey super, ich muss privat wirklich in dem Erwerbsunfähigkeitsfall durch Krankheit nichts mehr machen, weil mein Geschäft hat das realisiert und hat mich aber vielleicht auch finanziell in dem Thema gebildet. Und ich glaube, die Schnittstelle, die funktioniert auch noch nicht so, wie sie könnte funktionieren in der Schweiz, dass der Arbeitgeber auch die Verantwortung übernimmt und sagt, hey, anstatt einfach Löhne ausschütten, ich mache mal wirklich spannende Workshops mit meinen Mitarbeitern. Und das sind wir jetzt auch am Etablieren bei Caveo. Also alle, die zulassen, eine Firma haben, wir kommen gerne mal für so einen Workshop vorbei und erklären eigentlich innerhalb von einer Stunde alle wesentlichen Punkte zusammen mit unserer App. Hast du eine super Übersicht, oder?
Ich verstehe das, muss ich wirklich sagen, noch als Unternehmer, weil ich habe jetzt das gemacht und ich bin sehr finanzinteressiert und ich würde sagen, ich bin da nicht irgendwie... Ja, natürlich bin ich nicht Finanzplaner, aber ich bin wirklich interessiert. Und gleich eben das Pensionskassenthema, das ist ja so, hat so viele, so kleine Stellschrauben, die du irgendwo noch kannst, dass ich selber nicht genau verstehe. Und dann, wenn ich es nicht einmal verstehe und ich habe den direkten Einfluss darauf, und dann verstehe ich, dass die Mitarbeiter da sich das nicht zutrauen, weil wenn sie ja jetzt auf den Chef zukommen, müssten sie ja wirklich draus kommen. Mhm. Das können die meisten schon nicht. Und dann haben sie ja nicht einmal selber wirklich gemacht, sondern dann bist du ja gleich noch in dieser Abhängigkeit und sonst müsstest du dann den Job wechseln, wenn dann irgendwie wirklich, wenn der Chef sagt, nein, wir ändern nichts. Oder? Also darum verstehe ich schon noch ein bisschen, warum du jetzt in diesem Thema dann vielleicht ein bisschen zurückhaltend bist.
Ja, aber es ist halt eben, es ist ein blinder Fleck, oder? Was man viel noch so ein bisschen liest und hört, ist ja, hey, bei Lohnverhandlungen musst du einfordern, Lohnerhöhungen, oder? Das ist wichtig. Und das machen die Leute bedingt, oder? Weil sie das ein bisschen hören. Aber eigentlich viel smarter wäre, mit dem Chef zusammenzusitzen und zu sagen, was können wir zum Beispiel in meiner Vorsorge verbessern? Weil nur mehr Lohn generieren heisst auch zusätzlich mehr Steuern. Und wenn man das zum Beispiel innerhalb von der Vorsorge, also jetzt rede ich von der zweiten Säule, könnte optimieren, dann hat man netto mehr am Schluss wirklich in der eigenen Tasche. Halt nicht gerade zum Verkonsumieren, aber es geht ja darum, das Vermögen nachhaltig aufzubauen. Oder? Und ja, dort muss man sich dann halt vielleicht einmal ein, zwei Netflix-Sendungen sparen und sich halt in das Thema ein bisschen vertiefen und einnerden. Wobei nerden muss man nicht einmal, sondern eben, es gibt gute Tools, wahrscheinlich gibt es neben KW auch noch zwei, drei andere, Niemand macht es natürlich so genau wie wir.
Und, ich nehme an, den Messdings, wie genau das jetzt ist, haben wir immer noch. Also, dass es anzeigt, eure Resultate, die rauskommen, dass es zeigt, hey, mit den Daten, die wir haben, sind wir etwa.
Richtig, genau.
Dass man auch sieht, ja, wie genau kann ich jetzt das wirklich nehmen? Und logischerweise, je mehr Daten dass ihr eingebt, desto genauer könnt ihr es ausgeben. Und wenn halt jemand einfach nur die Hälfte eingibt, kann er nicht das richtige Resultat
erwarten. Genau, Präzision halt nicht so zu 100% geben, wenn ich nur 2-3 Datenpunkte habe, das ist ja so. Aber das ist vielleicht ein guter Hinweis, oder gerade die Pensionskassenthematik. Ich meine, oft gründet man eine Firma, man nimmt eine günstige Variante, schaut, dass es nicht kostintensiv ist. Und wenn ich mit Unternehmern dann rede, sagen sie, ja, das ist eine gute Sache. Jetzt, warte mal, jetzt bin ich 5-6 Jahre, bin jetzt schon unterwegs. Ich habe noch gar nie etwas geändert. Und der Berater hat vielleicht das Wachstum gar nicht mitbekommen. Und man ist eigentlich immer noch unterwegs mit der absoluten Minimallösung und hat dafür aber vielleicht schon ein interessantes Lohngefüge etc. Und dort schon mal, also würde ich als Unternehmer eigentlich die Verantwortung wollen übernehmen und sagen, ich muss mich aktiv um das kümmern. Oder? Das gehört ja eigentlich ja, auch dazu am Schluss des Tages.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun.
Ja, ich glaube, die Problematik ein bisschen ist, dass also wenn jetzt ja als Unternehmer, verstehe ich, dann kommt das nächste Jahr und vielleicht hast du irgendwie mal einen gewissen Betrag oder einen gewissen Teil, eben wie viel kann ich jetzt Lohnerhöhungen oder wenn man es dann genau anschaut, mehr Personalkosten mehr leisten. Und jetzt musst du dich dann ja entscheiden, wo setze ich das ein? Um meine Mitarbeitenden maximal motivieren. Ich glaube, Problematik ist dort einfach, dass nach wie vor der Mitarbeiter eigentlich dann happier ist und motivierter ist, wenn er einfach mehr Lohn bekommt. Und in dem Moment, wo du kommst und sagst, ja, wir haben Vorsorgeleistungen optimiert und darum gibt es dieses Jahr keine Lohnerhöhung oder eine kleine Lohnerhöhung oder was, dann ist eigentlich der Mitarbeiter in dem Moment enttäuscht und die allermeisten schießt das an und denkt, ja, das ist doch mir scheißegal, jetzt bin ich 30, ob ich jetzt eine bessere Vorsorge habe, interessiert mich doch nicht, weil sie es ja auch privat nicht machen. Kann ich dann irgendwann in die Zukunft anrufen, ich will einfach jetzt heute mehr Lohn auf dem Konto. Und darum verstehe ich das noch, weil ich meine, du hast ja auch nicht als Unternehmer, es wäre schön, hätten wir alle Freude, wenn du einfach unbegrenzt Mittel zur Verfügung hättest und kannst sagen, ich kann allen den Lohn zahlen, auswenden und noch 50% mehr und die besten Versicherungsleistungen und Pensionskassen, ist ja einfach nicht der Realität entsprechend.
Ja.
Und darum verstehe ich schon noch, dass eigentlich die meisten halt dann sagen, ja, es ist besser eingesetzt, wenn ich es einem Mitarbeiter zahle, auch wenn der vielleicht mehr Steuern zahlt, auch wenn das für seine Vorsorge nicht ideal ist. Aber er ist trotzdem heute motivierter, weder wenn ich ihm jetzt das Geld in die Vorsorge investiere. Ist das anders? Du hast ja auch Mitarbeitende.
Genau, das ist ein absolutes Problem erkannt. Oder? Und ich meine, wir sind ja auch so gestartet, oder? Als Start-up oder als kleines KMU. Und wir fahren ja genau den Weg und haben eigentlich jetzt das als Modell entwickelt. Wir nennen das bei uns Free Your Pension, wo wir sagen, sparen tun wir nach BVG, also nach Gesetz. Also 7, 10, 15, 18 in diesen 10-Jahres-Abschnitten, oder? Ab 25. Und jetzt, wenn wir sagen, ja, wir möchten eigentlich besser sparen für den Mitarbeiter, ich mache ein Beispiel, durchgehend 20%. Das wäre ja möglich, oder? Und wenn ich jetzt das würde in meiner Pensionskasse abbilde, dann habe ich ja den Fixkostenblock. Und ich sage, oh, ich muss also durchgehend, etwa verdient 100'000, ich muss also 20'000 Franken muss in die Pensionskasse. Finanziert ist es meistens ja 50-50, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und was wir jetzt gemacht haben, wir tun eigentlich die Differenz, jetzt in unserem Beispiel, von zum Beispiel 10% zu diesen 20, also die 10%, die wir nicht in die Pensionskasse einzahlen, tun wir ja splitten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Also in einem Beispiel von 100'000 wären es ja 10'000 Franken. Und tun eigentlich unseren Arbeitgeberbeitrag tun wir am Mitarbeiter auf ein Aktiensperrdepot, er kann es zwar brauchen, aber wir nennen es so, investieren. Also er lernt vielleicht das erste Mal auch, das Geld geht in ein Aktiendepot rein. Oder das ist auch etwas, was viele Leute nicht realisieren, dass mein Geld bei der Pensionskasse angelegt ist. Man hat immer das Gefühl, das wächst einfach so. Und die anderen 5% von dem Lohn kriegt er eigentlich netto mehr Lohn. Also du hast eigentlich eine Win-Win-Situation. Und wenn du jetzt ein bisschen Education machst, dann weiss er, eigentlich sollte meine 5%, die normalerweise ja in der Pensionskasse landet, sollte ich eigentlich auch in das Aktiendepot tun. Und dann kannst du eigentlich an einem echten Beispiel quasi den Mitarbeiter dazu animieren, anfangen, sinnvoll und effizient zu sparen. Und wir haben Backtestings gemacht, 2024 bis 2004, also so eine 20-Jahres-Periode, mit dem Durchschnittsverzinsungssatz von der Pensionskasse in der Schweiz mit 100'000 Franken Lohn. Grenzsteuersatz 30%. Sorry, wenn es technisch ist, aber einfach, dass man ein paar Parameter hat. Nach 20 Jahren, wenn du das durchspielst, hast du eigentlich in einer Pensionskasse irgendwo zwischen 480 bis 500'000 Franken angespart. Und wenn du das Modell fährst, das wir haben, bist du bei etwa 1,2 Millionen. Altes Problem gelöst.
Ja. Also es ist natürlich spannend, aber eben die Mittel musst du auch zur Verfügung haben, um können dort eben die überdurchschnittliche Leistung quasi, ja, dass du musst ja gleich anstatt die 7% in dem Fall, ich weiss nicht, also sind das effektiv die 20%?
Genau, also vielleicht noch zu dieser Variable, habe ich das jedes Jahr, oder? Haben wir ein schlechtes Geschäftsjahr, können wir natürlich die 10%, die überschüssend sind, die wir vorher geredet haben, die könnte man theoretisch auf null setzen. Oder? Und das Unternehmertum ist ja nicht linear und das Leben schon gar nicht. Und ich glaube, so wie momentan die zweite Säule auch aufgesetzt ist oder mit diesen starren Mechanismen, ich glaube, das kannst du eigentlich durch so ein System eben gut aufbrechen. Und ich meine, politisch ist es ja auch massiv unter Druck. Jetzt wird man ja noch mehr besteuern etc. Also von dem her glaube ich schon, dass man alternative Modelle muss andenken, oder?
Wie funktioniert das rechtlich und steuerlich? Eben gerade jetzt das, was ihr, ich gehe jetzt davon aus, eben ihr tun das direkt den Anteil in das Depot. Der Name, also der Inhaber von dem Depot wird der Mitarbeitende sein.
Genau.
Aber der Betrag ist eine Lohnzahlung, wo als quasi, eigentlich kommt das auf den Bruttolohn, nein, auf den Nettolohn aber drauf. Das ist ja dann netto nach allen Abzügen, das, was ihr ausgezahlt habt.
Nein, also es ist quasi im Bruttolohn, dann kommen die Abzüge.
Ja. Und ihr dann einfach von denen eben, dann sagen dir 5% vom Bruttolohn kommen dort raus, jeden Monat. Oder eben, wenn du sagst, du kannst das absetzen, ist das quasi eine Art Bonus, wo aber in die Vorsorge geht. Der Mitarbeitende, eben, du sagst, ihr nennt das Sperrkonto, theoretisch könnt ihr es jedes Mal rausnehmen.
Richtig, genau. Bei uns ist es jetzt momentan nicht so, dass es variabel ist, aber du könntest es natürlich auch als Incentive brauchen, oder? Das ist natürlich möglich, je nachdem, wie die Konstellation von der Firma ist. Oder das haben wir jetzt auch schon unterschiedliche Firmen so können anbieten oder testen. Wir haben ein Modell, wo das quasi kannst berechnen lassen auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Also du kannst sehr stark individualisieren. Du kannst theoretisch auch zwei Pläne machen. Kannst einen Basisplan machen, so wie ich es jetzt beschrieben habe. Und vielleicht für die älteren Mitarbeiter, ich sage mal so ab 55 plus, die sagen, ich möchte die Volatilität in so einem Depot auch nicht mehr haben, könntest du zum Beispiel auch den klassischen Standardplan machen. Also du kannst viel stärker anfangen individualisieren, als es heute auf dem Markt findest.
Und der Mitarbeitende hat halt dann da Geld auf einem Depot, das auf ihn lautet. Ja. Das kann ja völlig egal, welche Bank oder welches Fintech oder so. Das heisst, er ist sich bewusst, das ist sein Geld, er ist sich bewusst, es ist investiert und theoretisch könnte er es natürlich jederzeit nehmen und ihr habt auf das auch keinen Einblick oder Einfluss. Also er kann Ende Jahr auch sagen, ich ziehe das einfach ab und ihr zahlt dann nächstes wieder drauf und ich ziehe es wieder ab. Das ist alles möglich. Aber natürlich mit dem Wissen, das ist eigentlich Vorsorgegeld, das ist für da vorgesehen, kann das sein, dass der eine oder andere halt besser darauf achtet.
Absolut, aber ich glaube auch, oder die ich soll sagen, die Altersarmut, wo man uns so ein bisschen darauf hinsteuert, bei der breiten Massen, oder? Ja, ich habe ja AHV und ich habe ja Pensionskasse und das kommt dann schon gut. Und dann merkt man dann, wenn man pensioniert ist, oh, ich habe noch etwa 50%, 60% von meinem letzten Einkommen. Die meisten Leute haben ja nicht eine Sparquote von 40%. Ich glaube, diese Naivität, die sollte man langsam brechen und auch appellieren an Selbstverantwortung. Und ja, klar, wenn ich natürlich jedes Jahr dann mein Depot wieder saldieren und mir dafür irgendwie, weiß auch nicht, eine tolle Uhr kaufen oder das dritte Mal jetzt in die Ferien gehen, mit 200 auf der Autobahn ist vielleicht auch mal cool in den 20er Jahren. Mit 40 finde ich es vielleicht nicht mehr so lässig und wenn es klopft, ist es dann auch sehr unschön. Und ich glaube, dort müssen die Leute schon ein bisschen anfangen, selber die Sensibilität aufbringen, oder? Und was wir jetzt so in der Erfahrung haben, wenn sie das Handy führen nehmen und quasi das Depot können anschauen und sehen, was für Renditen erwirtschaftet werden und dann zum Beispiel im Vergleich haben, was Pensionskasse macht. Es gibt ja immer noch Pensionskassen, die sich brüsten damit, dass sie jetzt 1,45% Verzinsung haben. Oder? Und wenn du das vergleichst mit was an den Börsen, an den Wertschriften mehr passiert, dann ist das ein Bruchteil. Dann fährst du einfach sensibel werden auf das Thema.
Also das heisst eben, ja, es ist natürlich ein bisschen technisch, aber ich habe eigentlich den Sparanteil in der Pensionskasse habe ich auf ein Minimum. Versicherung kann ich trotzdem eine gute machen. Also auch, dass man sich da bewusst ist, eben, das kann man trennen und ist völlig individuell und ich kann mich super versichern und trotzdem wenig sparen oder umgekehrt. Und dafür das Geld als Unternehmen ist es ja eine Lohnzahlung. Also ist es dich eigentlich, kannst du es auch von der Steuer abziehen als Unternehmen. Ja. Privat heisst das aber, die meisten oder alle haben eigentlich im Vergleich zu der Pensionskasse in dem Moment höhere Steuern, weil der Lohn höher ist. Mhm. Aber die Rendite, die du mehr machst drauf im Vergleich zu der Pensionskasse, ist dementsprechend auch höher. Und darum lohnt es sich trotzdem.
Genau, was wir immer empfehlen oder was wir auch anbieten, wir haben einen Anbieter, der eigentlich das 3a und das freie Vermögen quasi gerade direkt abbilden kann. Mhm. Man könnte es theoretisch auch sonst wo machen. Wir schauen immer, hat der Mitarbeiter quasi das 3a schon voll ausgeschöpft. Und auch dort, oder, ganz viele Leute schöpfen das nicht komplett aus, weil sie vielleicht die finanziellen Mittel nicht haben. Jetzt haben sie plötzlich in unserem Beispiel 5% mehr Lohn, Nettolohn. Dann sollen sie zuerst einmal eigentlich die dritte Säule anhäufen. Und dann, eigentlich, wenn ihr schon bereits ausgefüllt ist, dann kommt es dann eigentlich auf das freie Vermögensdepot. So kannst du das wie vorstellen. Und dann lernen sie auch, okay, ich kann eigentlich meine Steuererhöhung sofort wieder reduzieren. Oder? Das Thema Grenzsteuersatz kommt dann eigentlich so ein bisschen, wird thematisiert und direkt auch spürbar. Oder? Ich habe das Gefühl, viele von diesen Finanzplanungsthemen sind so ein bisschen, nicht gerade weltfremd, aber man spürt sie nicht. Oder? Mhm. Also Grenzsteuersatz, ja, okay, irgendetwas hat das damit zu tun, wenn ich mehr verdiene, dann muss ich mehr Steuern zahlen. Aber wenn ich mal den Effekt in echt kann erleben kann, ist das ganz ein anderes Erlebnis, ein positives, wenn man es senken kann. oder auch wenn es erhöht ist, weil man verdient ja mehr. Und das muss man viel mehr greifbarer machen, die Erlebnisse. Ich glaube, dort dran arbeiten wir jetzt.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen als Unternehmen, wenn ich eben so einen Tag mache? KMU, ich sage jetzt klassisches KMU, in der Tendenz ja ein Vorsorgeplan meistens leicht über dem Minimum. So. Mhm. Aber ja, Grosskonzern hast häufig bessere Pensionskassen, der Staat sowieso. Aber eben so ein typisches KMU, das heute jetzt eine Pensionskasse hat, die über dem Minimum ist, aber so leicht über dem Minimum. Und jetzt kommen wir mit so einem Workshop. Was muss ich mit da rechnen? Oder? Also ich würde ja jetzt behaupten, ich habe das Gefühl, das kostet mich als Unternehmen nachher einerseits vielleicht ein Workshop-Tag, aber es wird Kostenfolgen haben, weil ich wahrscheinlich dann auch meine Vorsorgethemen ein bisschen überarbeiten muss. Wie läuft das ab? Was brauche ich? Was kostet mich da? Wie tue ich, will ich zuerst das Unternehmen darauf vorbereiten, bevor ich dann Mitarbeitende schule? Wie funktioniert das?
Genau, also wenn du als Unternehmer auf uns zukommst, dann schauen wir zusammen zuerst einmal deinen Pensionskassenplan an. Für das brauchst du kein Mandat zu unterschreiben. Du kannst bei deinem Broker oder bei deinem Versicherungsberater des Vertrauens bleiben. Das spielt keine Rolle, wie wir das aus Finanzplaner-Optik anschauen. Und dann besprechen wir eigentlich miteinander, gibt es finanziellen Spielraum, um vielleicht gewisse Parameter zu verbessern, eben IV-Renten zu erhöhen, vielleicht standardmäßig ist es damals irgendwo bei 50%, vielleicht auf 70%. Oder dreimal den AHV-Lohn als zusätzliches Todesfallkapital. Da reden wir nicht von mehreren tausend Franken, kommt natürlich auf die Grösse von der Mitarbeiterschaft an. Und dann diskutieren wir zuerst mal das. Holen vielleicht noch ein, zwei Offerten rein und dann hast du als Unternehmer auch mal so ein bisschen eine Grösse, was würde mich das Schiff kosten? Und je nachdem, wie du dann entscheidest, sagst du, nein, ich möchte eigentlich bei dem bleiben, was ich jetzt habe. Oder ja, ich kann mir so einen Shift oder einen Teilshift vorstellen. Dementsprechend tun wir es natürlich dann auch im Workshop positionieren, weil es ist natürlich auch ein Branding-Vehikel für dich als Unternehmer, wenn du quasi gute Leistungen zur Verfügung stellst. Und wenn es jetzt halt noch am Anfang ist oder die finanziellen Mittel nicht rum sind, man kann unglaublich viel eben auch aus dem Bestehenden heraus schaffen. Man muss nicht immer Wahnsinnspläne haben. Oder schon nur einmal den Leuten eben den Robo-Advisor zur Verfügung stellen mit ihrem Pensionskassenausweis oder dass sie wenigstens wissen, wo kann ich den anladen und wo kann ich mir Informationen holen. Und die Leute, die dort auf der Gegenseite sitzen, also wir quasi von Gaveo, wir kennen den Plan. Also du musst mir nicht irgendwie zusätzliche Infos liefern, sondern wenn ich weiss, sie kommen von deinem Sportcenter als Beispiel, aha, das ist der Plan und wenn er jetzt Familienvater ist, dann sind das die und die Leistungen und er sieht sie auch direkt in der App. Oder? Mhm. Also du kannst sehr, sehr stufenweise vorgehen in diesen Workshops, je nachdem, was du als Unternehmen möchtest präsentieren.
Und der Mitarbeitende versteht in eurer App plötzlich mal, was eigentlich auf seinem Pensionskassenausweis wird gestanden sein, wo er aber gleich nicht versteht, so wie es dort dargestellt ist, in den allermeisten Fällen?
Ja, genau, richtig. Also ich glaube, unsere Feedbacks, die wir so ein bisschen bekommen, ist, dass mit unserer Analyse die Leute sehr, sehr einen guten Zugang haben zu, muss ich etwas machen oder muss ich nichts machen? Das ist eigentlich das, was wir wissen wollen. Mhm. Und spannender ist ja auch, dass über 40%, die unsere App downloaden, von sich aus anfangen, die Vorsorgeanalyse machen, was ein unglaublich hoher Anteil ist, wo vorher eigentlich mit dem Thema Vorsorge nicht wirklich viel zu tun haben. Oder? Und so spielerisch kannst du eigentlich die Leute in das Thema einführen und auch weiterbilden.
Jetzt hast du gesagt, eben so ein erstes Gespräch in dem Sinn als Unternehmer ist einmal ohne Maklervertrag. Kostet mich das? Oder ab wann kostet mich das? Was kostet mich denn so ein Workshop?
Genau, also heute machen wir es gleich, so ein Kennenlerngespräch, das offerieren wir immer. Es dauert im Schnitt so 45 Minuten, eine Stunde. Schauen wir mal, was können wir machen, was ist die Ausgangslage. Und von dort aus stellen wir nachher eigentlich eine Offerte, eben für so einen Workshop. Meistens sind das 2 Stunden. Man sollte dann nicht zu lang um das Thema herumreden. Das ist alles sehr überschaubar, vom Preis auch. Wie wir uns sagen, dort geht es wirklich darum, finanzielle Bildung in der Masse zu generieren. Und, sind wir ganz offen, oder? Wir erhoffen uns natürlich durch das auch mehr Kunden, mehr User auf unserer App zu haben. Und für uns ist das eigentlich wie auch ein bisschen ein Marketing-Tool, aber wo echten Output und Mehrwert bietet.
Das ist online, oder? Kommen wir da vor Ort?
Wir kommen eigentlich gerne auch vor Ort. Oft ist das eben der Wunsch, aber wenn jemand jetzt das online würde wollen haben, dann wäre das natürlich auch möglich. Ich finde das nicht so eine Rolle. Wir sind ja ein digitales Unternehmen.
Eben, gell? Jetzt möchte ich gerne 2 Angebote von dir heute für unsere Hörerinnen und Hörer. Das erste wäre ein gutes Angebot für so einen Workshop im Unternehmen, für alle die, die jetzt, sage ich jetzt, die zulassen, die schon ein Unternehmen haben, die schon Mitarbeitende haben, häufig auch, geht es dann um einen selber. Also was kannst du da ganz konkret anbieten für so jemanden, der sagt, er will mal so einen Workshop machen in seinem Unternehmen? Das ist das erste Angebot, das ich dir entlocken will. Erzähl.
Also komm, wir machen es so. Wir geben einfach 50% auf das, was wir normalerweise verlangen für so einen Workshop, wenn sie das quasi über dich würden wollen buchen. Das können wir sicher so offerieren.
Also wie konkret eben, ich habe das hier gerade voll live jetzt so ausgehandelt, findet ihr in den Shownotes, also es wird da irgendwie stehen, was ihr mitmachen, dass ihr halt sagt, ihr kommt vom Podcast, ihr habt das so gehört, dass ihr da profitieren könnt. Das ist das erste Angebot, wenn jetzt jemand schon ein bisschen weiter ist. Und das fürs Unternehmen will, das zweite Angebot, wenn jetzt jemand einfach für sich selber Gaveo-App will nutzen, vielleicht die Finanzanalyse, die Finanzplanung mal machen will. Was kannst du da für ein Angebot machen, um um natürlich auch Werbung machen und noch ein paar Leute auf die Plattform holen.
Klar, klar. Also wir haben ja jetzt in der Honorarkomponente ist es so, wir arbeiten 250 Franken ist der Stundenansatz. Mhm. Und was ich dort kann eigentlich offerieren, ist, dass wir so eine Stunde quasi wie schenken. Dass man quasi, wenn man von Macht ins Ding kommt und sein Ding will machen in der Vorsorge, dass man eigentlich wie so einen 250 Franken Voucher hat, wo man kann einlösen kann. Also einfach da
perfekt.
Sagen, komm über Macht ins Ding. Okay. Das kann man übrigens auch beim Onboarden direkt kundtun. Dann wissen wir das auch gerade. Dann ist es auch eingeloggt und safe.
Ich nehme an, es wird auch einen Link geben, wo genau. Das drin ist. Oder so.
Genau. Gut. Aber wir machen auch die Erfahrung, teilweise kommen jetzt direkt über die Webseite. Mhm. Und wir fragen natürlich immer höflich nach, wie hast du auf Zucavio gefunden. Aber uns würde das Leben vereinfachen.
Gut. Genau. Also es gibt auch hier einen Link in den Shownotes oder wer es als Video schaut, unterhalb vom Video. Und sonst einfach melden sicher und sagen, dass er von Macht ins Ding kommt, zum ja, von dem Angebot im Wert von 250 Franken profitieren. Super, merci vielmals. Freut mich. Ich hätte noch eine Frage zum Unternehmen, weil wir sind ja sehr in die Finanzen abgedriftet. Was spannend ist, aber eigentlich ist mein Podcast ja ein Unternehmen-Podcast. Wir haben im Mai letztes Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ist die Folge rausgekommen. Du hast dort erst ein halbes Jahr vorher eben eine erste Investitionsrunde gehabt. Jetzt ist, glaube ich, da nicht viel gegangen in die Richtung, aber ich weiss noch, damals hast du dann eben gesagt, ja, es ist noch offen, ob vielleicht da nochmal etwas kommt in Zukunft, ob nochmal eine Runde gemacht wird. Wie ist der Stand? Was ist das Ziel der Zukunft?
Ja, also wir haben immer wieder ein bisschen mit dem Gedanken auch gespielt, oder? Brauchen wir noch eine Finanzierungsrunde? Ist immer eine Frage, wie schnell willst du wachsen? Und sicher spannend, jetzt so auch in diesen 5 Jahren, so vom Mindset her, am Anfang war es wirklich sehr, schnell skalieren, schnell wachsen. Und je länger wir das jetzt eigentlich machen, umso mehr geht es in die Richtung. Wir definieren uns auch nicht mehr als Start-up, oder? Mhm. Im letzten Podcast hast du ja am Anfang gesagt, wir sind unglaublich wichtig, CEO zu sein, oder?
Da weißt du noch gut.
Genau, das ist mir natürlich immer noch sau wichtig. Mhm. Also ohne diesen Titel lebe ich nicht mehr. Mhm. Spass beiseite. Und auch so ein bisschen vom Mindset her, wir fühlen uns als absolutes Schweizer KMU. Und genau so wollen wir eigentlich auch wachsen. Ich finde das nämlich ein Qualitätssiegel. Oder? Und immer das schneller, besser. Wir haben ein bisschen vorher noch darüber geredet, noch off-air. Es hat ja ganz viele andere Anbieter gegeben oder Startups, die etwas Ähnliches probiert haben wie wir. Gewisse haben ja Milliarden geraced und es ist nichts passiert. Und ich finde, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, wo wir ja in dieser Industrie sind, muss das eigentlich auch in der Unternehmer-DNA haben. Oder? Es ist ein Zeitspiel, du musst Geduld haben, es sollte eigentlich organisch wachsen und, und. Und darum glauben wir, dass wir eigentlich nicht zwingend klassische VCs anborden wollen, wenn wir strategische Partnerschaften, wenn sich die auftun in Zukunft, oder? Das wäre etwas anderes, aber das ist ja dann nicht ein reines Investment.
Also, es klingt super spannend. Woher kommt der Mindset-Shift? Also, es gibt ja in der Schweiz eben, dass eigentlich in dieser Start-up-Szene, und ich habe ja den Podcast eigentlich ganz gezielt darum gestartet, weil ich der Meinung war, öffentlich und medial haben immer nur die Start-ups, wo präsent gsi sind. Das heisst, also entweder Startups oder dann grosse Familienunternehmen, die halt auch schon riesengross sind aus den letzten Jahrhunderten. Mhm. Das ist so da, wo gezeigt wird. Aber so das normale, klassische KMU ist sehr untergegangen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass vielfach Menschen, junge Menschen, die sich überlegen zu gründen, das Gefühl haben, dass so Finanzierungsrundungen immer part of the game sein müssen, wenn ich ein Unternehmen starte. Was ja in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist, sondern die meisten sind einfach selbstfinanziert. Vielleicht habe ich ein Privatdarlehen von meinem Vater, von meinen Kollegen und so, um das Geld zusammenbekommen. Aber eigentlich nicht wirkliche Investoren drin. Und dann gibt es eben so Firmen, die eher ein bisschen unter dem Radar laufen oder gelaufen sind, weil sie das nicht gemacht haben. Mhm. Und gerade in eurer Branche ist ja da sicher FinPension zu nennen, wo ja eigentlich eben keine Finanzierungsrunde gross, nicht irgendwie in dem Start-up-Umfeld gross beachtet, weil sie einfach langsam, kontinuierlich, gar nicht so langsam gewachsen sind. Ist denn das so ein bisschen ein Vorbild, dass du sagst, hey, es geht eben auch so und heute sind sie ja doch relativ gross im Vergleich zu anderen Startups, wo viel präsenter sind wegen Investoren, weil das ja immer auch ein Grund ist, um jetzt medial überhaupt auch darüber reden und sagen, ja, wir haben wieder Gelder gerased, aber in Effektivität gar nicht so schnell wachsen oder nicht so gut wachsen. Ist das so ein bisschen ein Vorbild? Oder?
Ja, ist lustig, dass du jetzt natürlich gerade sie ansprichst. Der Beat ist gerade vor wenigen Tagen da auf dem Sofa gesessen bei mir und wir haben genau über das geredet. Wir haben ja etwa gleich viel Geld gerased jetzt. Also sie haben ja auch so ein bisschen
strategisch am Anfang.
Ja, genau, so Family and Friends sind dabei gewesen, weil sie einfach haben wollen, an sich binden. Das hat er auch da erzählt im Podcast. Und das ist ja eigentlich das, was gesund ist. Oder ja, für so ein Schlusszeichen, wie baut man gesund ein Unternehmen auf? Ich meine, viele prahlen ja dann eben auf verschiedenen Kanälen, ja, jetzt haben wir wieder eine Finanzierungsrunde hinter uns, keine Ahnung, 7 Millionen, 10 Millionen, 3 Millionen, spielt gar keine Rolle. Aber was sich die Leute ja nicht bewusst sind, ich habe viel weniger, ich habe verwässert, das ist der erste Punkt. Also ich rutsche immer mehr ins Angestelltenverhältnis hinein, also eigentlich gewisse Korsette werden geschnürt. Und das andere ist, es zeigt ja immer, aha, das Unternehmen ist immer noch nicht profitabel, oder? Und ich finde, das ist schon noch etwas, wo man sich auch als Zuschauer oder Zuhörer mal muss klar machen, oder? Finanzierungsrunden sind nicht eigentlich cool, sondern es muss an einem Zweck dienen. Und dann sollte man auch mal schauen, was machen die Leute denn eigentlich mit dem Geld, oder? Und ich denke, in den letzten 10 Jahren, wo so die Fintech, Insurtech-Bubble entstanden ist, hat man natürlich für jedes komische Pitch-Deck einfach mal 5 Millionen, 10 Millionen upfront bekommen, weil alles coole Dudes gsi sind. Und die Zeiten sind definitiv vorbei, oder? Und ich finde das eigentlich auch richtig. Und gerade als Finanzplanungsunternehmen, ich meine, die Leute vertrauen uns ihre intimsten finanziellen Geheimnisse an, oder? Mhm. Und wenn wir da quasi permanent auf Pump würden spielen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, es beißt sich fast ein bisschen philosophisch gesehen irgendwie von der DNA her. Und darum.
Also ist als Kunde einfach auch eben dann wichtig zu wissen, ihr steht auf eigenen Beinen, ihr seid rentabel in eurem System, so wie ihr seid, mit der Größe, die ihr habt. Das heisst, vor einem Konkurs gibt es im Grundsatz immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass bei euch dann einfach irgendwie die nächste Finanzierungsrunde nicht funktioniert und ihr darum irgendwie in einem Jahr müsst den Betrieb einstellen. Sondern das Risiko ist massiv kleiner. Und ja, also es gibt natürlich eben, Startup ist, wie du gesagt hast, die Frage, für was muss ich das Geld einsetzen? Und es ist nicht zwungenermassen, dass ich dann nicht rentabel bin. Vielleicht will ich einfach schneller wachsen. Darum brauche ich Geld, aber ich könnte mein Business auch aktuell rentabel fortführen. Es gibt ja mehrere Gründe. Aber ich glaube, mir ist immer auch wichtig, das zu sagen, ich kann dafür bei dir zu Gast sein vorher im Podcast, wir haben jetzt schon darüber geredet. Man sollte sich einfach überlegen, was für ein Unternehmen will ich aufbauen, was will ich in meinem Leben. Und da gibt es nicht richtig und falsch. Und es gibt so viele unterschiedliche Wege, das zu machen. Und das sollte man sich überlegen. Und eben so das klassische Startup mit Investoren, VCs, internationalisieren, riesengroß, potenziellen Exit oder einen Börsengang oder was, ist ein Weg. Es gibt dann auch Unternehmen, die gegründet werden mit dem Ziel, das soll ein Familienunternehmen sein. Das ist ein Weg. Das soll über Generationen hinweg weitergegeben werden. Das ist heute nicht mehr so gross mediales Thema. Aber ich meine, wenn du so grosse Schweizer Firmen anschaust oder gerade auch noch in Deutschland, das sind sehr viele von denen, sind genau so, dass es einfach über Generationen aufgebaut worden sind und die sind heute vielleicht Milliarden wert, aber das ist einfach, weil seit 150 Jahren daran geschaffen wird, genau. Oder? Das kann ein Weg sein, muss aber auch nicht. Ich habe jetzt, weder das eine noch das andere ist an meinem Unternehmen mein Anspruch, dass ich das Gefühl habe, ich muss das einmal meinen Kindern weitergeben und die haben das gefälligst auch zu übernehmen. Also so, überhaupt nicht. Da gibt es einfach nicht richtig und falsch und das sollte man sich ja überlegen. Und es ist gleich, ihr habt einen amerikanischen VC drin. Und ich hätte jetzt die Erwartung, dass gerade der Amerikaner ja eine Vervielfachung von seinem Geld will sehen. Und Problematik ist ja eigentlich, dass es zur Neubewertung von der Firma eine neue Investmentrunde braucht in den meisten Fällen. Weil nur dann kannst du ja wirklich beweisen, dass die Firma jetzt im Wert gestiegen ist, weil jetzt neue Leute bereit sind, zu einer noch grösseren Bewertung mehr zu zahlen. Und dann hat euch eine Weise auf dem Papier schon mal eine Rendite erzielt. Mhm. Wie happy ist der damit, dass ihr das jetzt nicht so weitermacht, das Spiel?
Also vielleicht muss man zu dem Weise sagen, oder? Der Hauptfokus von ihnen ist eigentlich so Social Impact. Das ist eigentlich ihr Hauptfokus. Und ist auch nicht so ein klassischer VC, wie man ihn so ein bisschen kennt oder sich den so vorstellt.
Von vielen vielleicht noch ganz schnell, muss man erklären, was ein VC überhaupt ist, weil ich bin nicht sicher, ob das alle wirklich
genau, das ist eigentlich eine Investmentgesellschaft oder ein Fonds, kann man einfach sagen, wo Geld zusammensammelt und dann zum Beispiel in ein Thema, momentan ist sehr populär, AI. Überall, wo AI draufsteht, wird investiert. Und dann erhofft man sich, dass man durch Diversifikation in verschiedene Startups, dass man dann eins von diesen Investments so durch die Decke geht, dass eigentlich alle anderen, die es dann vielleicht nicht mehr gibt, quasi kann überflügeln und am Schluss eine überdurchschnittliche Rendite kann erzielt werden, weil es ja private, also weil es eigentlich quasi Hochrisikokapital ist. Mhm. Oder weil man sagt ja im Schnitt etwa von 10 Startups gibt es noch ein paar Jahre irgendwie so 7, 8 nicht mehr. Aber die anderen zwei reissen dann eigentlich quasi den Verlust von der nicht mehr existierenden raus. Das
genau. So einfach erklärt. Und Weiss ist für Venture Capital.
Ja,
genau. Also das heisst, euer Weise in dem Sinn ist in dem Fall nicht auf eine maximale Rendite finanziell nur trimmt, sondern eben Social Impact.
Genau, weil ihr eben auch seht, dass das Thema Altersvorsorge, finanzielle Bildung oder eben auch gerade bei einkommensschwachen Personen in der Schweiz. Oder zum Beispiel als klassisches Beispiel, unsere App ist super gut gemacht für alleinerziehende Väter oder Mütter. Meistens sind es ja Mütter. Auch die oder, können mit kleinen Finessen und Tipps und Tricks doch einen kleinen Impact generieren in ihren Finanzen. Oder? Mhm. Sei das schon nur, wenn sie unsere Budgetfunktion brauchen. Und einfach... Wir bieten eben, und das wollen wir auch weiter so behalten, nicht nur für affluente und vermögende Kunden, sondern eben auch die den Einstieg machen wollen in das Thema oder eben finanziell nicht so viele Möglichkeiten haben. Und das hat er eigentlich spannend gefunden. Mhm. Oder findet er immer noch spannend. Darum lässt er auch machen und werkeln.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Microlino. Du suchst nach einer innovativen und nachhaltigen Möglichkeit, dich vorzubewegen, dann ist der Microlino genau richtig für dich. Seine Vorteile sind riesig. 60% weniger Energieverbrauch bei Herstellung und Betrieb. Reichweite bis 230 km, Laden an einer normalen Steckdose, Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, ein Kofferraumvolumen von 230 Liter, einfach das perfekte Auto für den Alltag. Aber am wichtigsten, wenn du jetzt ein Microlino fährst, dann fällst du auf. Dein Unternehmenslogo wird gesehen. Und als Hörerin vom Podcast profitierst du auch ohne grossen Fuhrpark von 4% Nachlass aufs Fahrzeug inklusive Werksoptionen sowie 15% auf alles weitere Zubehör. Also konfiguriere jetzt dein Microlino mit dem Link in den Shownotes und platziere dann deine Bestellung per Mail an info@microlino-car.com mit dem Codewort «Mach dein Ding».
Es ist einfach etwas, wo man sich auch bewusst sein muss, dass man gleich mit so einer Investition irgendwelche Risiken auch eingeht oder Verpflichtungen eingeht für die Zukunft und sich auch mal überlegen, ja, was erwartet jetzt denn der Kapitalgeber von mir in Zukunft und was habe ich sonst vielleicht für Probleme? Ja, und das muss man sich auch bei der ersten Runde schon mal überlegen, weil, ja, manchmal hat man schon, wir haben es im Vorgespräch schnell darüber geredet, manchmal hat man eben das Gefühl, ja, das man braucht einfach Investoren. Das gehört so zum guten Ton. Das ist etwas, was man als Startup muss machen muss. Wenn ich keine Investoren drin habe, dann bin ich kein richtiges Startup. Dann habe ich nichts vorzuweisen. Und ja, die Entscheidung sollte nicht so vorschnell gefallen sein, sondern sollte man sich wirklich überlegen, brauche ich wirklich einen Investor? Komme ich sonst nicht an das Geld? Brauche ich das Geld wirklich jetzt? Oder wie viel Zeit gönnt er mir? Oder was auch immer. Einfach häufig ist es gar nicht, hinterfragt man es gar nicht, sondern es ist einfach quasi, ich gründe jetzt, ich muss jetzt Investoren haben, ich muss jetzt auch eine Story und einen Pitch haben, wo Investoren kann überzeugen, ohne dass man das je hinterfragt.
Mhm. Vielleicht ein zu dem, oder? Wo ich mich momentan stark damit beschäftige, ist eigentlich so ein Thema. Es gibt ganz viele spannende Fintechs, Insurtechs in der Schweiz, eben ganz viele 3A-Sparlösungen und so weiter. Und ich bin momentan so in ganz vielen Diskussionen, um sich zu überlegen, hey, kann man zum Beispiel ihr sich mit so jemandem viel näher zusammentun? Also ganz gross denkt, wäre es, könnte man gewisse vielleicht sogar fusionieren in etwas, wo es daraus ein ganzes Ökosystem gibt. Oder? Was ich feststelle, ist schon in dieser Start-up-Szene oder im Gründerszene, jeder küchelt so ein bisschen für sich um, jeder baut noch schnell eine App und dann baut er sie doch nicht. Und so weiter. Und ich habe das Gefühl, wenn sich die Köpfe, wo ja eigentlich das Grundziel fast das Gleiche ist, würden zusammentun, dann gäbe das auch einen unglaublichen Impact in dieser Finanzindustrie, wo ja definitiv mal einen Shift muss machen aus den 80er Jahren raus. Und das ist das, was mich momentan sehr beschäftigt, im Positiven Austausch zu haben mit anderen Gründerinnen und Gründern, die teilweise auch da sitzen und sagen, hey, stell dir mal vor, wir würden zum Beispiel die Firmen fusionieren, was das für einen Impact würde generieren. Und ich merke, dass das immer mehr Interesse geweckt wird und geschürt wird. Und das finde ich eigentlich noch spannend. Also für alle, die zulassen und vielleicht das Gefühl haben, ich will etwas gründen oder so. Ich meine, du hast ja letztes Jahr jemanden im Podcast gehabt, der Firmen gekauft hat, bestehende, oder? Vielleicht auch mal bei so Startups anfragen und sagen, hey, ich würde eigentlich auch gerne etwas in diese Richtung machen. Aber anstatt wieder von null anfangen, gibt es Möglichkeiten zum Beispiel zum Einsteigen, oder? Und ich finde, so Sachen fände ich spannend. Und manchmal ist man so fokussiert, eben Pitch-Deck bauen, Finanzierung sicherstellen und dann lege ich mal los. Aber es gibt schon 3 andere, die das auch schon probieren. Ja, offener sein.
Ja, ich glaube einfach, für mich ist die Grundlage immer, sich zu überlegen, was ist mein persönliches Ziel? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was sind die Sachen, die mir wichtig sind? Und dann einen Weg wählen, der dem entspricht. Und eben, eine Übernahme kann ein Weg sein. Vielleicht merke ich auch, dass ich eigentlich selber gar nicht gründen will, aber irgendwo in ein frühes Start-up einfach will arbeiten, weil ich das mega spannend finde, aber für mich irgendwo trotzdem das Risiko nicht eingehen will oder die Verantwortung nicht will. Es gibt nicht richtig und falsch, sondern dass man sich dort wirklich überlegt, was macht Sinn. Und du jetzt eben bist vielleicht jetzt auch in einer Situation, wo irgendwie vielleicht sich bei dir etwas verändert hat und gemerkt hast, eigentlich merkst du jetzt selber, für was du eigentlich brennst, nämlich dafür, dass die Vorsorge wirklich besser wird, dass die Leute mehr wissen. Und plötzlich bist du dann offen dafür, weil deine Vision sich verändert hat, dich mit anderen zusammenzuschliessen. Und vor 5 Jahren ist dir vielleicht noch etwas anderes wichtiger gewesen, wo du gesagt hast, hey, nein, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich können entscheiden will, weil ich frei sein will und dann will ich doch nicht jetzt mit jemandem fusionieren und nachher hat er eine andere Meinung und dann kann ich gleich nicht da machen, wo ich will. Es darf sich verändern, aber dass man das, es wird sich verändern, also das ist relativ einfach, egal was es ist, was du dir heute überlegst, das wird nicht für den Rest von deinem Leben so sein. Ich glaube, auch viele Leute haben das Gefühl, sie müssen etwas finden, wo sie dafür brennen, wo sie dann müssen sich selbstständig machen damit. Und das finde ich genau schon falsch, weil es ist absolut unrealistisch und es wäre eine komplette Ausnahme, wenn du heute etwas findest, wo du auch in 50 Jahren noch dafür brennst. Also einfach darum, das führt mehr zu einer Hürde, eine unnötige Hürde, weil man sich so einen grossen Druck macht, wenn man sich dann sein eigenes Ding macht, weil man das Gefühl hat, es muss genau das sein und wäre ich nicht 100% dafür brennen, dann darf ich nicht. Also, das ist irgendwie auch nicht der Weg, den ich würde empfehlen. Aber es ist spannend, dass du jetzt in so dem Fall selber für dich merkst, du bist irgendwie wahrscheinlich an so einem Wechsel, wo du merkst, deine Vision ist eigentlich grösser wie das Unternehmen. Oder du dich fragst, gibt es andere Wege, die Vision weiterzutreiben, mit vielleicht Sachen, die du dir wahrscheinlich vor 5 Jahren noch nicht hättest vorstellen können. Oder?
Also ja, vor 5 Jahren sind wir wirklich auch gestartet mit ein paar lässigen Folien, mit einem MVP, also mit so einer Beta-Version von unserer App. Und dann haben wir natürlich in jedem Foliensatz haben wir so einen Hockey-Stick gehabt. Irgendwann geht es dann mega drauf, wie eine Rakete, wie das alle so das Gefühl haben. Und jetzt so ein bisschen auf dem Weg merke ich habe irgendwie mein Bedürfnis, eben so die Gemeinsamkeiten zu finden in dieser Branche. Weil, es ist ja sehr ich habe das Gefühl, so eine Ellbogengesellschaft, gerade die Finanzbranche. Jeder ist besser und jeder weiß es besser. Niemand macht es ja wegen Geld. Ich finde, das ist immer so super scheinheilig in dieser Branche. Oder? Ja, ich lese oft, gerade auf LinkedIn, ja, ich mache es, um den Menschen zu helfen. Hey, also ganz ehrlich gesagt, wenn man nur den Menschen will helfen will, dann gibt es wirklich ganz viele andere Berufe und Startups, wo man einen viel besseren Impact hat. Dass Finanzen ein Teil davon sind, ja. Aber am Schluss des Tages ist es halt immer noch eine Branche, wo man auch viel und gutes Geld kann verdienen kann. Und jeder macht das ein bisschen auch aus dem Grund. Das darf man wie nicht verneinen. Oder? Und auch manchmal habe ich das Gefühl, es wird das Marketing-Tool oft auch gebraucht. Es ist kostenlos oder es ist gratis und so weiter. Und darum wollen wir viel mehr auch den Value vom Wissen in der Finanzplanung eigentlich monetarisieren und nicht irgendwo einen Affiliate-Link oder dann irgendein Produkt platzieren. Das ist mir irgendwie wichtig für die Zukunft. Nicht das zu bashen, aber es ist ein klarerer Weg.
Ich glaube, das nur wegen dem Geld oder nicht wegen dem Geld machen, also jeder, ob jetzt als Unternehmer oder als Angestellter, jeder geht wegen dem Geld arbeiten oder auch wegen dem Geld arbeiten. Ich glaube, nahezu niemand würde auch dann arbeiten, wenn er einfach gar kein Geld dafür bekommen. Zumindest vielleicht würde er noch ein bisschen etwas machen, aber nicht in dem Umfang, wo er heute muss und nicht am Morgen immer müssen aufstehen und zu dieser Zeit dort sein und so weiter. Wenn er kein Geld mehr dafür bekommen würde, das ja Ausnahme bestätigen die Regel, aber würde wahrscheinlich niemand machen, ob Unternehmer oder Angestellte. Also das auch dann negativ anzuschauen oder zu bashen, ist ja meiner Meinung noch nicht sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon dran sind, weil normalerweise sehe ich amigs eine Uhr, darum ich habe noch eine letzte Frage. Aber Dejan, wie lange sind wir schon dran?
1 Stunde und 5 Minuten.
Okay, gut. Dann kann ich die Frage noch stellen. Du hast gesagt, eben, das bleibt übrigens drin beim Schnitt, so ehrlich sind wir. Du hast gesagt, in jeder Folie war der Hockeystick drin. Die meisten Gründerinnen und Gründer in so einem Startup-Umfeld haben ja irgendwo den Hockeystick drin und geben dem zu dem Zeitpunkt ja auch so einen Wert. Also man hat wie selber als Gründer das Gefühl, bis dann muss ich unten durch und ab dann geht es mir gut und dann ist alles gut, weil dann funktioniert es und dann werde ich reich und das, nachher bin ich auch plötzlich glücklich mit allem. Wie ist da so deine Reis gsi auf dem Weg, vielleicht irgendwo mal zu merken, der Hockeystick geht länger, bis er kommt, oder er kommt vielleicht nicht, und dann eben plötzlich zu merken, muss der wirklich kommen in die Richtung? Bringt uns das wirklich das, was wir uns so vorgestellt haben? Kannst du mal einfach so ein bisschen in die gedankliche Reis von dir uns mitnehmen?
Also fairerweise, wir können immer noch die erste Folie führen, die im 19. geschrieben worden ist, der Hockeystick müsste noch nicht kommen, also wir haben noch nicht verpasst. Das ist nicht der Fall. Aber zum Beispiel gerade Neukundengewinnung ist komplett anders gelaufen, als wir uns das also skizziert haben. Dann eben auch, wie wir eigentlich ursprünglich gestartet sind, oder wenn man jetzt das so ein bisschen vergleicht, haben wir pitched damals und wo sind wir eigentlich gelandet? Wir haben ja ursprünglich gestartet mit meiner ersten Firma, der Finanzplaner, wo jetzt auch der Podcast darüber produziert wird, und haben dann erst nachher Gaveo gegründet. Und der Finanzplaner sagt ja, was wir machen, Finanzplanungen. Und Gaveo ist dann so ein bisschen abgerutscht eigentlich ins Thema Versicherungen. Und die Leute haben das sehr stark wahrgenommen als Comparis 2.0, wo man kann Versicherungen vergleichen kann. Kann man machen, oder? Aber auch so ein bisschen das Thema, für was brennen wir, was wollen wir eigentlich machen, ist es wirklich immer klarer zu sehen, die Leute haben einen absoluten Flickenteppich an Finanzen und eigentlich, ja, eigentlich ein super Teppich weben, das ist eigentlich unsere Aufgabe immer mehr geworden, jetzt auch durch die Jahre. Und das hat natürlich einen unglaublichen Impact auch auf das Businessmodell, dass wir zum Beispiel eben viel mehr auf Honorar arbeiten wollen, wo wir vor 1,5 Jahren noch nie auf dem Pitch-Deck hatten, oder? Ist der Income-Stream gar nicht ersichtlich gewesen. Und wir haben jetzt gemerkt, Mal, das ist, so können wir das gut herleiten und da können wir einen echten Value bieten. Oder dass zum Beispiel unser Recurring Revenue Stream, also die wiederkehrenden Einnahmen, dass die überproportional gestiegen sind. Da sind wir zum Beispiel über Ziel. Mhm. Und einfach, ich glaube, eben, es ist am Schluss ist es ein Reis. Es ist gut, wenn man mal eine Ausgangslage hat, einen Plan. Aber am Schluss vom Tag, und jetzt so nach 5 Jahren, habe ich das Gefühl, man muss einfach mit dem Flow gehen.
Also, du hast jetzt sehr businessorientiert gesagt, kannst du das noch also mehr auf deiner persönlichen Ebene, also weißt du, wie sich das für dich irgendwie persönlich anfühlt oder angefühlt hat oder so, zu dem Weg?
Wie meinst du das konkret?
Ich wollte nicht meine These kommunizieren. es ist ein Auf und Ab. Und ich glaube, am Anfang hat man ja immer auch Ziel und tut diesen Ziel eine Wichtigkeit entgegenstellen und hat das Gefühl, ich muss gleich meine These kommunizieren, dass ich es, glaube ich, kann ehrlich machen. Es zeigen sich ganz viele Sportler und so weiter, wenn man nur aufs Ziel hinschafft, wegen dem Ziel, und dann das Gefühl hat, ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann geht es mir gut. Mhm. Dann wird man nie zufrieden sein und nie glücklich sein. Ich glaube, das ist auf eurem Fall auch finanziell als Finanzplaner, wenn ich mein Leben lang das Gefühl habe, ja, wenn ich dann 1 Million habe, dann geht es mir gut und einfach auf die Million her schaffe oder 5 Millionen, was auch immer. Denn das ist meine Erfahrung persönlich, auch mit unseren Geschäften oder auch mit dem Podcast oder was auch immer. Die Emotionen, wo man sich erhofft. Und am Schluss geht es ja um die Emotionen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir gut. Und das ist ja völlig emotional. Die passieren nie. Oder zumindest nicht langfristig. Ich habe dann vielleicht einen ganz kurzen Moment, wo ich denke, wow, cool, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und am nächsten Morgen wachst du auf und eigentlich ist das Leben genau gleich wie vorher. Mhm. Nur weil jetzt da eine Zahl mehr ist, ob jetzt da eure Anzahl Kunden sind, ob das irgendwie eine Finanzzahl ist auf dem Ding, eine Anzahl Mitarbeiter, was auch immer. Nur weil die Zahl erreicht worden ist, ist meine Erfahrung, auf mein persönliches Wellbeing, auf meine Lebenszufriedenheit, hat das keinen Einfluss. Mhm. Und insofern ist das meine Frage. Weißt du, weil man das Gefühl hat, ob das auch eine Realisierung war in dem Ganzen, dass du sagst, es geht gar nicht darum, möglichst schnell zu wachsen und für das irgendwie den Investoren hinzunehmen, noch mehr, um noch schneller dort zu sein, weil es ändert gar nichts für mich, sondern ich bin überzeugt, wir müssen probieren, als Unternehmer den Weg dorthin so zu gestalten, dass ich happy bin, auf dem Weg an die Ziel und es gar nicht darauf ankommt, erreiche ich sie nicht oder übertreffe ich sie. Ich sollte mal etwas feiern, es muss vorwärts gehen. Aber wenn ich den Weg so gestalte, dass er mir Spass macht und jeder hat Sachen, die anschiessen. Ich will das nicht irgendwie, es ist nicht jeder Tag, wo einem einfach die Sonne zum Füllen ausscheint. Aber dann ist es etwas, das auch langfristig wächst und dann ist Geschwindigkeit auch zweitrangig.
Ja.
Und ist das vielleicht eigentlich ist das meine das, These gewesen, dass ja, das deine Erkenntnis also, ist?
Das, ich glaube, fast jeder, der länger ein Unternehmen aufbaut, wird zu dieser Erkenntnis kommen. Oder? Also, ich glaube schon, dass wir am Anfang mit dieser Illusion gestartet sind, jetzt full speed und dann eben in 4-5 Jahren könnte man dann einen Exit machen und hin und her. Und so ein bisschen auf dem Weg hat es eben ganz viele Ups und auch ganz viele Downs gegeben. Oder zum Beispiel haben wir mal ganz viele Mitarbeiter gehabt und ich gemerkt habe, hey, ich will nicht gar nicht so viel, ich will so wenig wie möglich Mitarbeiter. Und zwar nicht, weil ich Menschen nicht gern habe, sondern einfach, ich werde mich auf ganz anders fokussieren und je mehr Mitarbeiter das ich habe, vielleicht ist das auch persönlich, dann kommen sie zu mir und ich beschäftige mich dann mit Sachen, wo ich vielleicht gar nicht mein Thema ist. Und jetzt ist wirklich so, eigentlich so, ja, seit 2 Jahren sind wir wirklich so dran und sagen, wie muss die Gaveo aussehen, dass es für uns Gründer, wir sind jetzt vierte, stimmig ist. Oder? Mhm. Wir haben 2 Entwickler, und Chantal und mich, so ein bisschen aus dem Business. Und was ja auch ist, und das muss man sich vielleicht auch gut überlegen, viele, die zum Beispiel verkaufen, die machen dann vielleicht ein Jahr Pause und irgendwann haben sie das Bedürfnis, wieder etwas zu machen, aber sie müssten ja finanziell gar nicht mehr. Mhm. Und eine Überlegung, die ich mir immer wieder mache, ist, ja, wieso denn wieder etwas Neues gründen, sondern entwickle doch das, was du hast, in eine neue Form. Und dort sind wir jetzt eigentlich mit Gaveo momentan, um zu sagen, hey, das Gaveo kann eigentlich ein sich immer ständig wieder entwickelndes Vehikel sein. Ja, nicht, dass wir am Schluss irgendwie, was auch nicht, nur noch Kaktus verkaufen, sondern einfach, aber in der Sache, aber ich meine, die Welt dreht sich auch, die Branche dreht sich, die Menschen verändern sich. Das Dienstleistungsangebot von 5 Jahren, das cool war, ist heute sinnlos und. Ich denke, ja, weniger Stress haben ist glaube ich, eines von den grossen Zielen. Und einfach mal auch Sachen auf sich zukommen lassen. Ich glaube, das sind momentan so unsere Hauptpunkte, um zu sagen, hey, einfach mal eben mit dem Flow gehen. Das ist momentan so mein Ding, um zu sagen, hey, ich will, ja, es stimmt so, wie es ist. Man kann ganz viele Sachen noch optimieren wahrscheinlich. Man kann es auch theoretisch sein lassen. Und ich bin jetzt super happy, können wir den Finanzplan mal lancieren. Mal schauen, vielleicht beim nächsten Podcast, den wir machen, haben wir den wieder über Bord gerührt. Und haben gefunden, hey, Versicherungen ist das ein und alles. Ja, entspannter sein. Das Leben ist, glaube ich, zu kurz. Ich denke, dass immer, wenn ich meinen Hund anschaue, Hunde haben ja nicht so ein langes Leben wie mir, dann hockt er amigs bei mir im Büro, im Körbli. Und dann denke ich immer so, ja, ist es jetzt eigentlich wertvoller, jetzt noch etwas fertig zu machen oder eigentlich jetzt noch 2 Stunden spazieren? Und in diesen 5 Jahren entwickle ich mich immer mehr dazu, zu sagen, ja, es ist ja so nicht klar. Spazieren. Am Schluss sind beide mehr beflügelter. Ich hatte die Idee gehabt, in diesen 2 Stunden laufen, anstatt im Büro irgendetwas zu machen. Und ich glaube, die Gelassenheit die kommt mit der Zeit. Ob es gut läuft oder nicht einmal so gut läuft, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle.
Ja, das war ein mega spannender Ausflug, weil es geht mir ja irgendwo durch ähnlich. Eben, um einfach zu sagen, hey, in dieser ganzen Welt, wo sich alles immer schneller dreht, es muss nicht immer so sein. Sondern, und natürlich eben, es ist ja immer ein Trade-off und in dem Moment, wo du dann im Büro bist und sagst, die 2 Stunden sind jetzt besser investiert beim Hund, das heisst, du bist Unternehmer, du hast deine Arbeit gemacht. Oder es ist nicht so, aber du musst dann nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr aufladen, um noch schneller und noch schneller und noch mehr. Sondern am Schluss, wenn es richtig stimmt, dann ist Geschwindigkeit zweitrangig, zumindest aber einem gewissen Level. Und dann kannst du dir das eben auch mal erlauben und dann kannst du dort her. Oder das heisst ja nicht, dass du jeden Tag jetzt nur noch 12 Stunden mit dem Hund gehst laufen und nichts mehr schaffst. Mhm. Aber 100% auch für mich die Erkenntnis daraus, dass ich keinen Unternehmer, der vor 50 einen Exit gemacht hat und dann nie mehr gearbeitet hat. Mhm. Ja. Und das ist aber von allen, wenn du die Leute fragst, warum der Exit, haben alle das Gefühl, nachher bin ich frei und muss ich nie mehr arbeiten. Mhm. Darum arbeite ich auf den Exit her. Statistisch gesehen macht das aber niemand.
Ja.
Weil du bist ja nachher, du kannst nicht, wenn du mit 30 einen Exit machst und du hast, keine Ahnung, 50 Millionen. Ja, und jetzt? Es wird dir erstens bist du der Typ und hast dich in dieser Phase, um dort herzuschaffen, sehr viel geschafft und du bist irgendwie der Typ zum Gründen und etwas anreisen und etwas machen und etwas umsetzen. Du kannst nachher nicht von 30 bis 90 einfach nur auf der faulen Haut liegen. Es geht nicht. Irgendetwas wird wieder machen. Also warum braucht es den Umweg über den Exit? Warum kannst du nicht von Anfang an das Ding, das du machst, so machen, dass es eben die nächsten 60 Jahre kannst machen oder willst machen? Mhm. Und das finde ich eigentlich die Frage, die du dir stellen solltest. Wie kann ich das, was ich mache, es so gestalten, dass ich es gar nicht verkaufen will?
Mhm. Absolut. Ich meine, das ist ja quasi die Analogie dazu. Ist ja, viele warten ja bis 65 sind und dann geht das Leben erst richtig los. Oder? Das ist eigentlich die gleiche Fragestellung. Oder? Was ist mein Ding? Mhm. Und wie mache ich mein Ding am Schluss des Tages? Und wenn auf der Zeitachse mache ich es? Oder? Mhm. Und das finde ich schon, ja, das wird einem immer bewusster.
Schön. Mega spannend gsi. Jetzt sind wir doch relativ weit drüber, über so die normale Zeit, aber merci viel mal. Ich möchte nochmal schnell die 2 Angebote, die du uns da gemacht hast, allen Hörerinnen und Hörer, wiederholen. Also einerseits, wer wirklich für sein Unternehmen so einen Workshop will, der kann sich einmal melden. Dann kann man so 45 Minuten, Stunde zuerst einmal besprechen, um was es geht, in welche Richtung es geht. Und dann gibt es eine Offerte. Und auf diesen Workshop effektiv gibt es 50% Rabatt. Als genau. Hörerinnen und Hörer mitteilen, dass man von Macht ins Ding kommt. Und wenn man es jetzt nicht gerade für die ganze Unternehmung will, sondern einfach für sich selber, dann App abladen über den Link in den Shownotes oder mitteilen, wenn man sich anmeldet, dass man von Macht ins Ding kommt. Und dann bekommt man zusätzlich so der Dienstleistung und ich sage jetzt die Digitalisierung, die eh genial ist, und dem kostenlosen Erstgespräch auch noch eigentlich ein kostenpflichtiges Gespräch mit einem Finanzplaner im Wert von 250 Franken geschenkt über. Genau. Also absolut lohnenswert. Merci für die Angebote und auch hier in den Shownotes. Hey Philipp, viel Erfolg in Zukunft. Danke viel Mal. Bist du da gewesen und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis bald.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.